Willkommen bei Gern Gesund, die Informationssendung für Seele,
Geist
und Körper.
Life is happy, wonderful, so happy, wonderful.
Ein herzliches Hallo an alle da draußen, die uns zuhören. Sie hören Gern Gesund auf Proton, das freie Radio aus Vorarlberg. Heute zum Thema EU macht den Weg frei für Fracking. Bei uns im Studio zu Gast ist Johannes Rauch, Clubobmann von den Vorarlberger Grünen. Bevor wir das Interview beginnen, spielen wir das Lied Time von Sex and Crime.
Season for activity, a time to be born, a time to die, a time to plant, and a time to harvest. Time, it's time, time, your time, time, it's time.
It's a time to kill and a time to heal. It's a time to tear down and a time to rebuild. It's a time to cry and a time for love. It's a time to groove and dance the dance. Time to move our bones and time to gather stones. It's a time to embrace and a time to turn away. It's a time to choose and a time to lose. It's a time to stay and a time to go your way.
It's time. Das war Time von Sex and Crime. Sie hören gern gesund heute zum Thema EU macht den Weg frei für Fracking. Bei uns im Studio zu Gast ist Johannes Rauch, Clubobmann der Vorarlberger Grünen. Johannes, willkommen im Studio.
Hallo, guten Abend.
Johannes, ich habe so den Eindruck, dass es auch für uns Zeit geworden ist, uns wirklich ernsthaft mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Und ich habe bei der Vorbereitung von der Sendung lernen dürfen, dass manche Menschen gar nicht wissen, was Fracking denn ist. Kannst du uns das erklären? Was ist Fracking?
Naja, in einfachen Worten erklärt ist das, wie soll ich sagen, ein energiepolitischer Notausgang. Öl und Gas sind teuer geworden, weil die Reserven zurückgehen. Es gibt eine extrem hohe Abhängigkeit, vor allem der Industrienationen, also namentlich der USA, von Öl und Gas aus fragilen Regionen, politisch fragilen Regionen. Europa zum Beispiel hängt am Gashahn von Russland. Eine sensible Geschichte, die USA hängen, was das Öl betrifft, am Nahen Osten. Mit den bekannten politischen Implikationen. Dann ist man in den USA darauf verfallen, nach eigenen bislang schwer förderbaren Vorkommen zu suchen. Man hat gewusst, in tiefen Schichten gibt es Gasvorkommen, auch Ölvorkommen, an die man aber nur schwer herankommt, weil sie, vereinfacht gesagt, im Gestein eingeschlossen sind. Und in diese tiefen Schichten hinunterzubohren und das Gestein quasi aufzusprengen, also zu frecken, ist die Methode, mit der man an diese Gasreserven herankommt. Das ist in den USA, seit vielen Jahren wird das dort gemacht, flächendeckend, und ist im Prinzip nichts anderes als mit Hochdruck in eine Tiefe von 2000 bis 4000 Metern durch Bohrlöcher eine Mischung aus Wasser, Sand und Chemikalien mit hohem Druck einzubringen, hineinzupressen und dort die Gesteinsschichten aufzusprengen und so die dort lagernden Gasvorkommen freizusetzen und förderbar zu machen. Das ist Fracking.
Also das heißt, wenn ich dich richtig verstanden habe und das bildlich für mich zusammenfassen möchte, bedeutet das, dass wir mit starkem Druck und technischem Bohren und Flüssigkeiten die Mutter Erde dazu sehr eindringlich überreden, etwas herzugeben, das sie eigentlich nicht hergeben will.
Das ist ein schönes Bild mit dem Eindringen. Seine Penetration im wahrsten Sinn des Wortes, so kann man es nämlich sagen. Und das Einbringen von Flüssigkeit ist eine harmlose Formulierung. Also man muss sich schon klar sein, dass dort eine ganze Reihe von Chemikalien verwendet wird, auch von krebserregenden Chemikalien, deren Zusammensetzung die Gesellschaft ja nicht öffentlich machen. Die sagen nicht, was sie da genau verwenden, um diese Flüssigkeiten hineinzudrücken, hineinzupressen und das Gas förderbar zu machen, aus gutem Grund. Weil die Untersuchungen gezeigt haben, von Umweltschutzorganisationen, dass dort eine ganze Reihe von krebserregenden Substanzen eingesetzt werden. Benzol, Toluol, andere leichtflüchtige Stoffe mit höchster Gefahr fürs Grundwasser. Jetzt muss man eines wissen, in diesen Tiefen sind üblicherweise die Grundwasserreserven gelagert. Und beim Grundwasser ist es so eine Sache, man weiß ja nicht genau, wie diese Grundwasserstockwerke geschichtet sind. Das sind unterschiedliche Tiefen, die auch in unterschiedlicher Art und Weise miteinander verbunden sind. Und mich hat das dann insbesondere interessiert, weil es ja auch Pläne gibt in der Schweiz am Bodensee und in Deutschland am Bodensee zu fracken, was das für Auswirkungen hätte ganz konkret auf die Grundwasserregime, die wir haben. Und da hat sich schlicht und einfach gezeigt, das ist eine offizielle Beantwortung einer Anfrage, die wir im Land gestellt haben, dass natürlich, wenn jetzt angenommen im Kanton St. Gallen jenseits des Rheins Bohrlöcher angebracht werden, das Auswirkungen hätte auf das Grundwasser diesseits des Rheins, weil die Grundwasserstockwerke und Grundwasserflüsse miteinander verbunden sind. Das heißt, es besteht eine enorme Gefahr, fürs Trinkwasser. Und das in einem Raum, wenn wir vom Bodensee sprechen, der 5 Millionen Menschen versorgt. Also neben den ganzen gesundheitlichen Gefährdungen, die Fracking ohnehin hat, durch die Chemikalien, die lagern, die Austritte an der Oberfläche, die Verluste über die, wie soll ich sagen, über den Backflow, also was herauskommt aus den Bohrlöchern, das irgendwo gelagert werden muss, gibt es eine immense Gefahr der Vergiftung und Versorgung des Trinkwassers.
Also wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, Johannes, dann ist es so, dass diese Flüssigkeit, die eben mit sehr hohem Druck da reingestoßen wird, chemische Substanzen enthält, wie Benzol, wie Glycerol und auch noch andere. Teilweise wurde auch Quecksilber festgestellt. Und diese, dadurch, dass sie die Erde aufbrechen, um zu diesen Reserven dazuzukommen, dadurch auch in unser Grundwasser gelangen.
Das ist der Punkt, um den es geht. Ja. Es wird ja von den Fracking-Unternehmen gesagt, dass sie sehr genau darauf bedacht nehmen, keine Grundwasserfelder anzubohren. Es kann aber niemand genau sagen, auf was ich in 2000, 3000 Meter Tiefe stoße. Es ist einfach nicht ganz klar, wo ein Grundwasserfeld aufhört, das nächste anfängt und wie sich die Dinge überlagern und welche Gesteinsschichten auch welche Querverbindungen haben. Es ist ja so, dadurch, dass das Gestein aufgebrochen wird, entstehen Kanäle und selbst die Fracking-Gesellschaften haben zugeben müssen, dass sich Wasser naturgemäß den Weg des geringsten Widerstandes sucht, logischerweise. Also auch durch feinste und feine Kapillarverbindungen eindringen kann, diffundieren kann hinein in Grundwasserfelder, zuerst in kleinen Mengen und dann halt in größeren. Also da gibt es nur eins Finger weg davon.
Mal angenommen, es würde bei dem Fracking-Vorgang nicht passieren, dass chemische Substanzen ins Grundwasser kommen, dann haben wir ja aber immer noch ein weiteres Problem, nämlich das Problem dieser Lagerstätten.
Das ist richtig. Es ist ja auch so, dass dort dann Substanzen ausgeschwemmt werden, die auch nicht ganz ungefährlich sind in Kombination mit dem, was hineingepumpt wird. Und ein Gemisch aus Gas und Sand, das austritt und diese Schlämme, die da dann zutage gefördert werden, müssen irgendwo gelagert werden. De facto ist das jetzt so, dass Abraumhalden entstehen und das mehr oder weniger unkontrolliert dort lagert. Es hat einfach eine ganze Reihe von Implikationen. Allein von der umwelttechnischen Seite her. Jetzt haben wir noch nicht gesprochen über die Wirtschaftlichkeit und Rentabilität. Und ich sage an dieser Stelle, wir kommen vielleicht später noch darauf zu sprechen, das Ganze ist ein riesengroßer energiepolitischer und ökonomischer Schwindel. Da geht es um Investitionsmilliarden, die lukriert werden. Und inzwischen gibt es Zahlen und Untersuchungen, die ich dann gerne noch darlegen kann, dass der ganze Spuk in spätestens 10 Jahren vorbei sein wird.
Wir machen eine kleine Informationspause und spielen das Lied Ich bin, weil ich bin von Sex and Crime.
Ich bin eine Pflanze, ziemlich gerade dick gewachsen und noch grün. Blüten sind schon verwelkt, doch die Triebe schlummern still vor sich hin. Ich bin, weil ich bin. Ich bin, weil ich bin, wie ich bin. Ich bin, weil ich bin. Ich bin, weil ich bin, wie ich bin. Schmetterling um mich herum und sucht eine Blüte zum Landen. Der Schmetterling ist wunderschön und weckt die Triebe auf in mir. Ich beginne zu blühen wie nie zuvor. Die Blüten wachsen prächtiger denn je. Sie
werden größer und größer. Bald sieht man die Plante nicht mehr.
Das war Ich bin, weil ich bin von Sex and Crime. Sie hören gern gesund, das Gesundheitsmagazin auf Proton, das freie Radio aus Vorarlberg. Heute zum Thema EU macht den Weg frei für Fracking. Bei uns im Studio zu Gast ist Johannes Rauch. Er hat uns bis jetzt erzählt, was Fracking genau ist und auch schon erzählt, dass eben da chemische Substanzen verwendet werden. Nun, Johannes, wie ist das mit diesen chemischen Substanzen? Warum genau sind die so gesundheitsschädlich?
Naja, das ist leicht erklärt. Also welcher Mensch würde freiwillig Toluol trinken, ein Lösungsmittel, oder Benzole zu sich nehmen oder Schwefelsäure? Und dann noch in Kombination, wo nicht klar ist, wie die Dinge miteinander reagieren, auch in Zusammenhang mit unterschiedlichen Gesteinsschichten und Mineralien, die sich im Boden befinden. Da gibt es einfach ganz viele Unbekannte. Und Tatsache ist, dass das ein hochgiftiger Cocktail ist, der als Sondermüll entsorgt werden müsste. Und wo Fracking schon längere Zeit angewendet wird, dargestellt im Film Gasland, hat sich gezeigt, dass da nicht nur mitunter Gas aus der Wasserleitung kommen kann und man anstatt Wasser einen Flammenwerfer in Betrieb setzen kann, sondern dass die Leute, die dieses kontaminierte Wasser trinken, mit erheblichen gesundheitlichen Beeinträchtigungen zu kämpfen haben. Das fängt an mit harmlosen, unter Anführungszeichen, Hautkrankheiten und geht halt bis zu Krebserkrankungen, die dann auftreten, oder Alzheimererkrankungen etc. Also schon schwerwiegende gesundheitliche Beeinträchtigungen. Und ich kenne eigentlich kein anderes Verfahren in der modernen Zeit, wo ein derartiger Giftcocktail in die Erde hineingepumpt wird. Früher sind die Schadstoffe wie Dioxin und andere durch die Kaminschlote hinausgegangen. Das passiert weltweit nicht mehr in diesem Ausmaß, weil da massiv gegengesteuert worden ist, auch mit neuen Verfahrenstechnologien, mit Filtertechnologien etc. Und jetzt genau denselben Unfug in die umgekehrte Richtung zu veranstalten, nämlich es in die Erde hineinzubringen, ist schlicht und einfach ein Wahnsinn und extrem gesundheitsgefährdend.
Es ist ja dieses Glykol was ganz Heimtückisches und gefährlich, weil es farb- und geruchlos ist und das ewig von den Anrainern nicht gemerkt wird und ein Bestandteil von der Plastikindustrie auch ist. Und das kann aber durchaus von Kopfschmerzen und Schwindel bis hin zu Verlust von Geruchs- und Geschmackssinn und bis hin zu Gehirntumore führen in den Endstadien. Und wenn es dann im Endstadium ist, ist es sehr, sehr schwer, den Zusammenhang überhaupt dann noch dort festzustellen. Also was ich jetzt so in meinen Recherchen gesehen habe, bleiben die Menschen bei diesem Spiel übrig?
Das trifft natürlich auf viele Umweltgifte zu, dass am Schluss der Nachweis nicht mehr geführt werden kann, was denn genau die Ursache ist. Also wir haben beim Feinstaub haben wir die Diskussion ja auch, ja, dass es europaweit inzwischen jährlich nachgewiesenermaßen 400.000 Feinstaubtote gibt, die einfach, wo die Ursache darin besteht, über diese feinen Partikel, man muss es sagen, vergiftet zu werden. Und beim Trinkwasser ist es deshalb so sensibel, weil die durchschnittliche Verweildauer, so nennt man das, von Trinkwasservorhaben im Boden, die kann ganz lange sein. Also da können Trinkwasservorkommen 30, 40, 50 Jahre brauchen, bis sie sozusagen durch den Kreislauf durch sind. Also regnen, versickern, Filterungsprozesse, die ganz, ganz langsam vor sich gehen, bis dann wieder zur Förderung von Trinkwasser. Und wenn eine Verweildauer so lang ist, kann man sich vorstellen, wie lange die Schadstoffe dann im Wasser sind. Die werden dort eingebracht und sind dann die nächsten 30, 40 Jahre im Trinkwasser vorhanden. Also je länger die perverserweise, je besser die Trinkwasservorkommen sind, desto länger sind die Giftstoffe im Wasser. Und deshalb ist es auch so heikel, dort herum zu experimentieren, weil es massive Langzeitfolgen hat. Ja, während Gifte, die in der Atmosphäre sind, aufsteigen und dort den Schaden anrichten und über lange Zyklen dann zurückkommen, passiert es halt beim Trinkwasser dann als kontinuierliche Abgabe an den Körper.
Es ist ja so, dass in den USA inzwischen nach langen, langen Jahren der Verwüstung und Vergiftung die Konzerne jetzt gezwungen wurden, die Chemikalien, die sie hier verwenden, offen zu legen, während das in Deutschland noch als Betriebsgeheimnis geheim gehalten werden darf.
Na gut, dazu muss man einmal wissen, wie es überhaupt möglich war, in den USA diese Gesetzeslücke beim Fracking hinzubekommen. Dick Cheney, seinerzeit Vizepräsident in den USA, ist beteiligt an der Firma Halliburton. Und dieses Unternehmen war sozusagen der Eisbrecher in der Fracking-Technologie in den USA und hat damit unglaublich Kohle gemacht, um es auf gut Deutsch zu sagen. Und Dick Cheney hat als Vizepräsident und Vorsitzender des gesetzgebenden Ausschusses erreicht, dass Fracking-Unternehmen von dieser Deklarationspflicht ausgenommen sind. Deshalb wird das auch genannt, der Halliburton Act in den USA, wo einfach de facto ein Blankoscheck ausgestellt wurde, ihr könnt machen, was ihr wollt, müsst es aber nicht deklarieren. Das ist relativ einzigartig in der neueren Geschichte. Das wird jetzt repariert, auch auf Druck von Umweltverbänden und Umweltschützern in den USA, und weil halt der Widerstand inzwischen erheblich geworden ist.
Johannes, warum machen wir in Europa diese Fehler von den USA nach, obwohl das ganze Wissen dokumentiert und nachgewiesen ist? Kannst du mir da was dazu sagen? Was meinst du?
Das ist eine wirklich spannende Frage. Es gibt eine Weltkarte der durch Fracking förderbaren Öl- und Gasvorkommen. Die muss man sich in etwa so vorstellen, wenn man sich die Weltkarte mal vor Augen hält, kann man ja im Radio auch machen, dass man sich das bildlich vorstellt, dann gibt es ganz große Kreise in China, in den USA, teilweise auch in Zentralafrika, und es gibt winzig kleine Kreise, was die Menge der Vorkommen angeht, in Europa. Also in Europa lagern geschätzt 10% der weltweit förderbaren, durch Fracking förderbaren vorkommen. Das ist eine dermaßen minimale Menge, dass sich das rein ökonomisch nicht rechnet. Und gehen tut es schlicht und einfach darum, eine Blase, eine nämlich ökonomische Blase, die gepusht wurde in den USA unter dem Vorwand Energieautonomie, wir werden unabhängig vom Saudi-Öl und Gas, da aufzuspringen und mitzuschwimmen. Und zwar noch solange der Kuchen noch heiß ist. Und das ist nicht mehr so lange, weil in den USA inzwischen klar ist, die Reserven reichen bei weitem nicht so lange, wie wir uns das vorgestellt haben. Inzwischen ist ja in den USA eine Entwicklung passiert, dass nicht mehr von Investoren nicht mehr investiert wird direkt in die Fracking-Anlagen oder die Fracking-Unternehmen, sondern an die Verpachtung von Land. Also um fracken zu können, muss ich das Land sozusagen pachten, muss ein Nutzungsrecht haben und mit diesen Nutzungsrechten wird gehandelt, aufbauend auf Gewinnerwartungen in der Zukunft. Also ich handle an der Börse einen Schein, auf dem ich so und so viel Quadratkilometer Schürfrechte oder Bohrrechte auf einer gewissen Fläche zur Verfügung stelle. Ich als Investor kaufe diese Fläche in der Erwartung, ich kann das dann geförderte Gas zu einem ordentlichen Preis verkaufen und Gewinn machen. Die Rechnung geht aber schon lange nicht mehr auf. Und jetzt wird halt versucht, das noch am Leben zu erhalten. Und es ist nichts anderes als eine spekulative Blase, da sozusagen den letzten Cent aus Anlegern herauszuholen. Und die Letzten, die da investieren, die werden von den Hunden gebissen, weil diese Blase wie die andere platzen wird. Und zwar aus einem relativ einfachen Grund. Die Reserven sind um bis zu 500% überbewertet worden. In den USA ist man davon ausgegangen, sich mit Fracking bis ins Jahr 2100 zu retten. Hat selbst Obama noch gesagt. Jetzt stellt sich heraus, dass wir 2020, spätestens 2030 zu Ende sein. Also wir investieren, also wir nicht. Die Leute, die meinen, das bringt was, investieren in eine Technologie, die energiepolitisch in Europa überhaupt nichts bringt. Wir können das über Einsparungen in viel kürzerer Zeit schaffen und die sich auch ökonomisch nicht rechnet. Da verdienen in den nächsten paar Jahren noch ein paar Spekulanten und dann wird die ganze Blase platzen, das ist meine Prognose.
Also so wie ich das sehe, ist es ja so, dass wir uns mit diesem Fracking, das in Deutschland ja schon Realität ist und wir auch schon Erfahrungswerte haben davon, eine neue große Langzeithausaufgabe eingebrockt, obwohl wir das Thema Atommüll und wie sollen wir den Abbau von diesen Altlasten überhaupt schaffen? Und da kann ich überhaupt nicht verstehen, warum in Deutschland doch auch so dieser Weg gegangen wird, wo wir doch in Europa so viel schlaue Köpfe haben und in erneuerbaren Energien auch schon so viel Wissen und Erfahrung haben. Das scheint mir einfach eigenartig.
Da steckt ein Name dahinter, das ist in Deutschland Oettinger. Der Kommissar, der auch auf europäischer Ebene ein massiver Lobbyist für Fracking ist. Welche Verbindungen der hat und wie davon profitiert wird, weiß ich nicht, aber ich kann mir das nicht anders vorstellen, als da auch Interessen bedient werden. An sich müsste es klar sein, wenn man aus den Fehlern, die man mit der Atomkraft gemacht hat, wo ja, jetzt kann man aus der Atomkraft aussteigen, nicht gelöst ist das Endlagerproblem dennoch. Ja, also mit diesem Rucksack werden wir herumlaufen. Und jetzt sehenden Auges in die nächste Hypothek hineinzulaufen, versteht kein Mensch, es wird der nächsten Generation aufgehalst, die sich dann darum kümmern kann, halte ich für einen völligen Schwachsinn.
Ja, letzten Endes sind ja diese Lagerstätten die Hypotheken von Fracking.
Das ist
richtig. Das muss ja auch sehr viele Jahre gelagert werden und teilweise wird das dann eben, das ist dieses Gemisch, das von Mutter Erde hochkommt, in dem ja nicht nur dann dieses wertvolle Erdgas drinnen steckt, sondern eben alles, weil sie es ja wie erbricht und damit alles hochkommt. Und diese giftigen Substanzen werden in Lagerstätten dann gelagert, die entweder mit ganz dicken Betonwänden abgedichtet sind oder in so Kläranlagen. Und wir jetzt auch schon wissen, dass ein Hurrikan, oder ein Erdbeben diese so in Bewegung bringt, dass an den Orten in die Böden dann Schadstoffe kommen. Und wir haben da ein schönes Beispiel im niedersächsischen Rothenburg schon erleben dürfen, wo im Boden Rückstände von Quecksilber, krebserregendem Benzol und sogar geringe Menge von radioaktiver Materie gefunden wurden. Und das dann 4 Jahre saniert werden musste. Und trotzdem waren Rückstände dann immer noch in dem Boden. Und so wurden die an den Landwirt zurückgegeben. Also das ist das, was wir uns als Hausaufgaben dort ja einbrocken. Ne?
Es wiederholt sich im Prinzip die Geschichte. Diese ganzen Lagerprobleme, das ist ja nichts anderes als Zeit kaufen. Atommüll wurde im Meer versenkt, in Fässern, die, wo man auch gesagt hat, die sind korrosionsfest und mit Beton und Mantelung versehen und so weiter, wo sich jetzt zeigt, die haben ein Ablaufdatum, das wird irgendwann zum Thema und akut werden. Das gilt für alle Lagerstätten. Das gilt im Übrigen auch für den früher vergrabenen Müll, wo wir mit Milliardenaufwand flächendeckend Altlastensanierungen durchführen haben müssen, weil man es halt vergraben hat, so nach dem Motto, aus den Augen, aus dem Sinn. Das ist nur gekaufte Zeit. Und die Rechnung müssen die Kinder und Enkelkinder zahlen, die dann die Sanierungen vornehmen müssen. Also besser ist nicht, damit anzufangen. Und es ist dringend notwendig, den Widerstand dagegen massiv auf den Weg zu bringen. Und vielleicht können wir dann zum Thema Freihandelsabkommen und wie das zusammenhängt noch reden.
Ich habe jetzt noch eine Frage zum Fracking direkt. Stimmt es, dass der Zusammenhang mit Erdbeben gemäß seismologischen Messungen und den Fracking-Anlagen korreliert?
Das ist nachgewiesen. Mhm. Das ist auch in den USA nachgewiesen, dass die Erdbebenhäufigkeit jetzt nicht massiv schwere Erdbeben, aber doch messbare und zum Teil auch solche, die durchaus Schäden angerichtet haben, nachgewiesen sind. Und es ist ja so, herumzuexperimentieren mit Erdbeben, wo klar ist, dass ein jedes Erdbeben möglicherweise dann in der Folge weitere Erdbeben auslösen kann, halte ich für ein Freiluftexperiment mit offenem Ausgang. Wir hatten in der Schweiz bei Probebohrungen zu Geothermieprojekten schon Erdbeben, wo es dann einen Notverschluss des Bohrloches gebraucht hat, um den Austritt von Flüssigkeiten zu vermeiden. Also das ist nicht aus der Welt. Und man muss sich halt im Klaren sein, wenn man so tief 3.000, 4.000 Meter in die Erde hineinbohrt und da mit hohem Druck Flüssigkeiten einbringt, dass es dann zu seismischen Ereignissen, also zu Erdbeben kommen kann. Das ist nicht harmlos.
Das heißt auch, unter dem Motto Green Fracking, wo scheinbar statt chemisch giftigen Stoffen zugelassene Nahrungsergänzungsmittel benutzt werden, aber sie werden ja nicht offengelegt, daher wissen wir es nicht, aber wie auch immer, ist für uns kein Ausweg, weil das Erdbebenproblem immer noch bleibt und weil durch die Nichtoffenlegung das wieder...
Es gibt kein Green Fracking, es ist derselbe Schwachsinn wie Biosprit. Ja, es gibt auch keinen Biosprit, das ist einfach Quatsch. Schon rein logisch betrachtet. Ja? Wir haben ein Klimaproblem, ein massives Klimaproblem aufgrund des zu hohen CO2-Ausstoßes. Jetzt fördern wir mit höchstem Energieaufwand noch einmal einen nicht erneuerbaren Rohstoff, nämlich Gas, das wir dann verbrennen und das den CO2-Ausstoß weiter anheizen wird. Das ist widersinnig. Das ist absolut widersinnig, auch im Sinne der Klimadebatte. Und in den USA gibt es 2 Universitäten, die sich mit dieser Frage beschäftigt haben und die klar zum Schluss kommen, dass wir das Klimaproblem verschärfen und nicht lösen. Also der Weg, die Antwort auf den Hunger nach Energie kann nicht heißen, mehr desselben zu tun, sondern muss einfach heißen, in Innovation, in Einsparung, in saubere Technologien zu investieren.
Bevor wir nun zu den spannenden Fragen der Finanzen kommen, machen wir eine kurze Informationspause und spielen das Lied vom Shishu-Tennis-Orchester Frederik die Maus.
Dass wir da sein können und also wir spielen jetzt einfach mal Frederik die Maus und schauen, was passiert. Thank you.
anders in der Welt, in der wir leben. Nur noch Menschen zählen, die nach Fortschritt, Macht und Kohle streben. Schneller, weiter, höher leben und sterben wir für Geld. Denken, das Kapital sei die Kraft, die uns am Leben hält. Uns ständig zu erzählen, dass wir uns fürchten müssen, weil wir schon nah am Abgrund stehen. Ich hege meine Zweifel und ich erinnere mich daran, dass man zwar nicht von, aber auch nicht ohne Luft und Liebe leben kann. Da mach ich's lieber wie Frederik die Maus und komm über den Winter mit den Wörtern und den Farben aus. Da mach ich's lieber wie Frederik die Maus und pack an kalten Tagen meine Sonnenstrahlen.
Das war das Shishu-Tennis-Orchestra mit Frederik die Maus. Es ist ein Ausschnitt aus der Live-Aufnahme vom Boku-Ball in der Hofburg in Wien vom 22. Januar 2010. Ja, Johannes, wie ist das so mit diesem Kapital? Das scheint ja doch ein sehr wesentlicher Faktor in den Köpfen der Menschen zu sein. Und mir kommt vor, wenn ich mir so das Beispiel England anschaue, wo die Gemeinden dazu gebracht wurden, Fracking zuzulassen, mit dem, dass ihnen versprochen wurde, dass sie 100% der Steuereinnahmen dann bekommen von diesem Erdöl und auch Arbeitsplätze schaffen. Ist das auch in USA ein bisschen so? Und ich werde den Eindruck nicht los, dass inzwischen Geld und Arbeitsplätze mehr Rechte haben als Menschen.
Also die Geschichte mit den Arbeitsplätzen ist ein aufgelegter Schwindel, genauso wie die Geschichte mit den Steuereinnahmen. Das sind Großkonzerne, die ihren Sitz in Offshore-Steueroasen haben, die keinen einzigen Dollar oder keinen einzigen Euro oder kein einziges britisches Pfund im Inland versteuern. Natürlich nicht. Die genießen alle Vorteile, weil sie mit dem Versprechen anreisen, eben, dass da Arbeitsplätze geschaffen werden und und Steuereinnahmen lukriert werden können. Abfallen tun ein paar Peanuts und übrig bleiben tut der ganze Mist. Also es ist ein Minusgeschäft. Und da sollten die Leute sich nichts vormachen lassen. Wenn man einmal Luftbilder aus den USA angeschaut hat und diese verwüsteten Landschaften vor Augen hat, mit den Abraumhalden, den Bohrlöchern, den LKW-provisorischen Fahrwegen, mit der zerfurchten und zerstörten Landschaft, flächendeckend über hunderte Hektar, über Quadratkilometer hinweg, dann ist jedem klar, dass die Schäden, die angerichtet werden, diese Minimalprofite bei weitem überwiegen für die ansässige Bevölkerung und dass die große Kohle die Konzerne eingestrichen haben und nichts davon übrig bleibt bei der lokalen Bevölkerung. Also es ist ein großer Schwindel, damit zu argumentieren und noch einmal vor allem in Europa damit zu argumentieren. Warum? Wir haben ganz einfach nicht die Flächen in der Größenordnung zur Verfügung wie in den USA, aufgrund der dichten Besiedlung, um Fracking derart auszuwalzen. Die Polen und die Briten sind in Europa die Vorreiter. Also im Europäischen Parlament ist Oettinger, der deutsche Kommissar, der große Lobbyist. Die Briten möchten mitschneiden und die Polen. In Polen gibt es inzwischen erheblichen Widerstand. Es gibt eine Umfrage oder mehrere Umfragen in Polen, die sich zu meinem Erstaunen überwiegend negativ gegenüber Fracking ausgesprochen haben, obwohl man denen seit Jahren erzählt hat, da kommt das große Geld ins Land. Die glauben das nicht mehr. Und die Bevölkerung aufzuklären, dass das Ganze ein aufgelegter Schwindel ist, dass es einen Zusammenhang gibt zwischen dem Freihandelsabkommen, das verhandelt wird zwischen der USA und der Europäischen Union, und dass damit eigentlich nur künstlich verlängert wird die Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen und dass damit nur behindert wird die Investitionen in erneuerbare Energien, Effizienztechnologien, das ist die Wahrheit, die man den Leuten sagen muss. Sie werden von dieser Lobby sukzessive verarscht und in der Abhängigkeit gehalten. Das ist der wahre Hintergrund und deshalb ist es notwendig, den zivilen Widerstand auf allen Ebenen in Gang zu bringen.
Ja, in dem Film Gasfieber sieht man das ja auch sehr schön, wie das in Polen begonnen hat, was dort so alles versprochen wurde, wie auch die Skepsis unter den Bauern von Anfang an groß war und wie sie doch dann von der Politik hinterrücks, übergangen wurden, könnte man so sagen. Und in dem Film Gasland sieht man wieder sehr schön, das finde ich sehr gut aufgearbeitet als Dokumentation, wie viel, ich habe es mir nicht gemerkt, wie viele LKWs da die Straßen zu so einer Fracking-Anlage hin und her fahren, um zuerst mal Wasser zu liefern, die chemischen Substanzen zu liefern, dann das Ganze, das da hochkommt, wieder für die Lagerstätten abzuliefern und das Erdgas. Und ich meine, die LKWs, die fahren ja nicht mit erneuerbarer Energie. Und Wasser ist ja auch ein wichtiger Rohstoff, den wir ja jetzt dann dank Fracking bald nicht mehr haben. Mhm. Ist das den Menschen in Europa nicht bewusst?
Naja, das ist so irgendwie eine Goldgräbergeschichte. Ja? Man glaubt zuerst einmal daran, was einem erzählt wird, dass nämlich da unter der Erde irgendwie Milliarden schlummern. Ja? Man muss den Leuten erklären, dass das erstens nicht wahr ist und zweitens die Kosten, die Folgekosten wesentlich höher sind als das, was förderbar ist. Das ist eine Aufklärungsgeschichte. Irgendwie glaubt man an diesen Orten, man kann mit einfachen Mitteln ganz viel Geld verdienen. Das funktioniert halt nicht, weil die Kosten viel zu hoch sind. Noch einmal, in einem Interview, das im letzten Jahr veröffentlicht wurde, hat einer der größten Pioniere des Fracking, eine US-amerikanische Erdöl- und Gasgesellschaft, deren Namen ich jetzt genau vergessen habe, das Hirn ist auch schon etwas gefreckt, meins nämlich, hat zugegeben, öffentlich zugegeben, in einer Bilanzpressekonferenz, beim Thema Fracking sind wir einem großen Irrtum aufgesessen. Wir haben geglaubt, damit das große Geld zu machen. Inzwischen mussten wir in einem einzigen Jahr 2 Milliarden US-Dollar abschreiben. Die Hoffnungen haben sich nicht erfüllt. Originalzitat. Und wenn selbst die Prediger der Fracking-Religion von ihr abfallen, weil sie merken, da ist ihnen das Blaue vom Himmel versprochen worden, also sie haben sich zu viel erwartet, dann sollte man sich vielleicht in Europa und auch in der Europäischen Union klar darüber sein, dass das in Europa kein Weg ist, den wir nachmachen sollten. Und sollte, das wäre sozusagen der politische Vorschlag, zumindest ein Moratorium für jede weitere Probebohrung und jeden weiteren Fracking-Versuch in Europa über die Europäische Kommission, über das Europäische Parlament, für die gesamte Europäische Union erlassen.
Naja, jetzt ist es ja so, dass wir scheinbar bis jetzt von den Fehlern der USA wenig gelernt haben und trotz unserer klugen Köpfe und auch vielen privaten Investoren in Europa, die auf erneuerbare Energie setzen, da noch nicht so ganz an dem Ziel sind, dass die Europäische Union uns Bürger dorthin gehend unterstützt. Ihr habt ja eine Petition aufgelegt, die man finden kann unter www.stoppt-fracking.com. Denn unser Bodensee, finde ich, sollte so bleiben, wie er ist. Auch wenn es nicht immer gut ist, an Alten festzuhalten, scheint mir das schon wesentlich. Und ich finde es immer wieder schön, wenn ich nach Österreich zurückkomme und auch in der Region Liechtenstein, Schweiz und Deutschland bin, dass ich das Wasser aus den Wasserleitungen noch trinken kann und darf. Denn in ganz, ganz vielen Ländern ist das nicht mehr so. Ja, Johannes, magst du zu der Petition vielleicht noch was sagen?
Ja, wir haben ganz bewusst diese Unterschriftensammlung, diese Petition nicht beschränkt auf Vorarlberg. Das ist kein Thema, dass man, so viel scheint klar zu sein, mit 10.000 oder 15.000 Unterschriften aus Vorarlberg stoppen kann. So schön das ist, wenn so viele Menschen unterschreiben, ich finde das super. Wir haben uns vernetzt mit den Schweizern und mit den Deutschen. Wir haben es grenzüberschreitend angelegt und wollen es natürlich auf die europäische Ebene ausbreiten. Das heißt, es muss einfach flächendeckend der Widerstand forciert werden. Es müssen Unterschriften in ganz Europa gesammelt werden. Und jetzt sage ich noch was dazu, weil mich viele Leute fragen, hier bringt es überhaupt was, wenn ich da unterschreibe und ich kann da alleine doch gar nichts machen. Erstens einmal finde ich es sehr schön, wie in sehr kurzer Zeit die Leute aufgewacht sind und begonnen haben, sich für das Thema zu interessieren. Das funktioniert über die neuen Medien, also die ganzen Social-Media-Kanäle, genauso wie auf die ganz altmodische Art, dass nämlich Leute bei uns im Büro anrufen, ältere Leute, sich wünschen, dass wir ihnen Papier zuschicken, nämlich eine Unterschriftenliste, sie mit dieser Liste dann von Haus zu Haus gehen, wirklich, und die dann mit 20 oder 30 Unterschriften an uns zurücksenden. Ich finde das super, dass es da eine breite Allianz gibt. Und dass sowas nützt und funktionieren kann, wenn es europäisch aufgesetzt ist und wenn es gelingt, nicht 10.000, sondern 150.000 oder 1 Million Unterschriften zu sammeln, das hat die ganze Frage der Wasserliberalisierung gezeigt. Da gab es weitreichende Pläne zur Liberalisierung des Trinkwassermarktes. Im Übrigen eine besondere Gemeinheit auch noch im Zusammenhang mit den sogenannten Sparvorgaben an die Länder des Südens, nämlich Portugal, Griechenland, Spanien und den Hilfszahlungen, die dort geleistet worden sind, wo mitunter dann die Auflagen verknüpft worden sind, man muss die Wasserversorgung privatisieren. Das finde ich eine besondere Schweinerei. Die sind weg vom Tisch. Aber nicht, weil die Regierungen in den Nationalstaaten oder die Europäische Kommission das eingesehen hat, sondern weil der Druck, der von der Zivilgesellschaft kam, über die Hunderttausenden von Unterschriften so groß geworden ist, dass sie einen Rückzieher gemacht haben. Also Widerstand breit vernetzt und auf europäischer Ebene organisiert, kann auch Interessen von Großlobbyisten in die Schranken weisen, wenn man es nützt.
Nun ist es ja so, dass es sich hier um das transatlantische Freihandelsabkommen handelt. Und es geht jetzt darum, dass die EU aktuell mit der USA dieses Abkommen, abgekürzt heißt das TTIP, verhandelt. Und dass das, was jetzt verhandelt wird und die USA unbedingt bekommen will, genau das ist, was es zwischen Kanada und USA bereits gibt. Und hier geht es ja nicht nur um Fracking. Hier geht es ja wirklich darum, dass die USA auf einem schleichenden Hinterweg die absolute Liberalität erhalten will, unser europäisches juristisches Recht in Frage stellt und uns damit gefährdet. Also für mich, ich hoffe, du kannst das bestätigen, haben meine Recherchen ergeben, meine Damen und Herren, dass es dort vorgesehen ist, dass es in Zukunft so sein wird, dass Amerika alles nach Europa exportieren darf, auch chlorgewaschene Hühner, genmanipuliertes Fleisch, ohne es besonders kennzeichnen zu müssen. Und dass, wenn der europäische Handel sich weigert, diese in den Handel zu nehmen, sie dann, also die Konzerne, Europa klagen können oder beziehungsweise das Land, jetzt wenn es um Österreich geht, Österreich klagen kann und der österreichische Staat aus unseren Steuergeldern dann sehr hohe Strafen zahlen muss. Also in Kanada ging es ganz konkret um ein amerikanisches Unternehmen. Die Kanadierbevölkerung hat gesagt, nein, Fracking wollen wir nicht. Kanada hat das eingehalten und das amerikanische Unternehmen hat Kanada, den Staat Kanada, verklagt auf 250 Millionen US-Dollar für entgangene Umsätze. Und wenn wir das nicht wollen, dann müssen wir zu dem Gesetz aber generell Nein sagen.
Genau so ist es. Also der erste Punkt ist einmal, dass Verhandlungen dieser Art öffentlich stattzufinden und transparent gemacht werden müssen. Dass das hinter verschlossenen Türen passiert, ist sowieso ein Wahnsinn. Zweiter Punkt, es wird immer gesagt, Freihandel ist super, weil das bringt mehr Wohlstand und mehr Arbeitsplätze. Ist Quatsch. Freihandel nützt immer nur einer Seite und immer nur dem Größeren. Beispiel USA-Mexiko. Den Mexikanern wurde versprochen, sie würden davon mit plus 2% Wirtschaftswachstum pro Jahr profitieren. Das ist in keiner Weise eingetroffen. Dasselbe wird für Europa prognostiziert. Jetzt, um nicht nur auf die USA zu schimpfen, das sind schon weltweit global tätige Konzerne. Und eigentlich ist es nicht die Politik oder die US-amerikanische Politik, die den Takt vorgibt, sondern wenige große weltweit operierende Konzerne, die inzwischen die Spielregeln diktieren. Und ich sage immer, wenn es der Politik nicht gelingt, wieder die Oberhoheit zurückzugewinnen über die unter Anführungszeichen Märkte und über die Großkonzerne, dann wird es uns nicht gelingen, die Probleme, die wir haben und die Krisen, die wir produzieren, fortlaufend in den Griff zu bekommen. Das gilt für die nicht regulierten Finanzmärkte, das gilt für die völlig außer Rand und Band geratenen sogenannten freien Märkte im Warenaustausch. Und jetzt sage ich ein Beispiel, was das heißen würde für Vorarlberg, das man vielleicht versteht. Wenn dieses Freihandelsabkommen kommt, dann kann die Vorarlberger Landwirtschaft zusammenpacken. Nicht den Funken einer Chance, dann in irgendeiner Weise noch bestehen zu können, weil sämtliche Dinge wie gentechnikfreie Region Bodensee, der Versuch, eine Biolandwirtschaft flächendeckend zu etablieren, kann man sich abschminken, weil der Markt überschwemmt wird mit genmanipulierten, mit weiß ich was, behandelten Billigstprodukten, zum Teil ohne Deklarationspflicht.
Ja, und das Schlimme ist ja, dass wenn wir es ihnen verbieten wollen aus der Bevölkerung, sie den Staat dann verklagen können und so unsere Kassen leeren.
Das ist ein weiterer Punkt, das hätte man eigentlich schon begreifen müssen bei den Cross-Border-Leasing-Geschäften. Da hat man auch geglaubt, das ist eine super Idee. Wir verkaufen unser Kanalnetz, wir verkaufen unsere Straßenbahnen, wir verkaufen unsere Wasserversorgung an irgendein Konsortium und lukrieren damit kurzfristig einen Steuervorteil. Binden uns da aber dann über 99 Jahre und wenn irgendeine Streitigkeit auftritt oder wir aussteigen wollen, ist Gerichtsstand New York. Das sind Vertragswerke, die bis zu 300 Seiten stark sind, die in US-amerikanischem Englisch abgefasst sind. Juristisches US-amerikanisches Englisch, wenn Sie wissen, was ich meine, die kein Mensch versteht und wo man sich dann herumstreiten kann. Da hat man sich jetzt einfach begreifen müssen, dass das nicht geht. Ja, dasselbe spielt sich ab bei den Finanzmärkten. Das ist unsinnig.
Und es ist ja so, dass es dann nicht vor Gericht verhandelt wird, sondern in einem sogenannten Schiedsgericht, meine Damen und Herren. Das bedeutet, Anwalt der Partei, also die klagende Partei stellt einen Anwalt, die beklagte Partei hat einen Anwalt und ein dritter Anwalt. Fällt dann eine rechtsbindende Entscheidung. Und das sind halt Verhältnisse, die die USA meiner Meinung nach, zumindest die Menschen dort, nicht weitergebracht haben und nur einzelne Menschen weitergebracht hat oder Firmen. Johannes, wie ist das jetzt mit diesen vielen Petitionen? Ihr habt eine Petition, dann gibt es auch im Internet Petitionen. LeFloid hat da zum Beispiel eine aufgelegt. Der Alpenverein hat Petitionen aufgelegt. Kann man bei mehreren unterschreiben oder darf man seine Stimme nur einmal abgeben?
Nein, unterschreiben Sie, wo Sie können. Das ist mein Aufruf, unterschreiben Sie, wo Sie können. Man koordiniert sich dann auch, die Unterschriften werden zusammengetragen, die landen dann ohnehin alle bei der Europäischen Kommission oder beim Europäischen Parlament oder bei den Nationalstaaten. Es ist vollkommen gleichgültig da an mehreren Stellen, weil es sind ja unterschiedliche Formulierungen in Details dann auch. Voten Sie, geben Sie Ihre Stimme ab. Ich kann nur appellieren, das auch zu verbreiten über die Kanäle, die jeder zur Verfügung hat, und dafür zu werben. Der zivile Widerstand wird das Ding kippen. Der politische Widerstand ist leider zu klein.
Also, meine Damen und Herren, ganz klares Votum. Wenn wir unsere Qualität erhalten wollen, dann ist es nun wichtig, aufzustehen, in die Tatkraft zu gehen und etwas zu tun, zu unterschreiben, sich auch zu engagieren, noch weitere davon zu informieren und es zu verbreiten. Denn obwohl Sie schon mal gewählt haben bei den Wahlen, geht es hier jetzt wirklich darum, ob wir in Zukunft hier noch lebensbejahende Umstände haben oder nicht. Johannes, ich danke dir vielmals für dieses Interview. Meine Damen und Herren, wir kommen an das Ende der Sendung. Das war Gern gesund, die Sendung von und mit Herz. Sie können all unsere Sendungen unter www.radioproton.at nachhören und auch gratis downloaden und Links oder auch die Sendung selbst verbreiten, denn die musikalischen Beiträge sind von Vorarlberger Künstlern, die von den öffentlichen Medien eher nicht gespielt wurden und gerne verbreitet sein möchten. Und ich wünsche mir, dass es ein Aufwachen gibt. Ich wünsche mir, dass das nicht nur wieder, jetzt will man wieder schon was von uns, bleibt, sondern dass wir hier wirklich etwas erreichen und dieses Freihandelsabkommen in der Form stoppen können. Das wünsche ich mir und auch Ihnen. Und nun spielen wir noch zum Ausklang ein Lied vom Shishu Tennis Orchestra. Und zwar ist das eine Live-Aufnahme, das sie beim Hubert von Geusern Konzert hatten. Wir wollen euch tanzen sehen. Danke an alle. Schönen Abend.
Dankeschön vielmals. Und da wir auch selber Lieder spielen und die gerne zum Besten geben, folgt jetzt, wir wollen euch tanzen sehen. Und das machen wir ernst und werft eure Hände in die Luft, wir wollen euch tanzen sehen. Und wir werden alle Hände haben. Und das sind verdammt viele Hände. Es sind 12.000 Hände. Es sind 12.000 Hände, die wir da sehen. Den Sinn des Lebens.
nicht zu verstehen. Werft eure Hände in die Luft, wir wollen euch tanzen sehen. Oh, 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 oh. Werft eure Hände in die Luft, wir wollen euch tanzen sehen. Oh, oh, oh. Versprechen wir, dass ihr euch nicht unterkriegen lasst. Man braucht den Sinn des Lebens nicht zu verstehen. Werft eure Hände in die Luft, wir wollen euch tanzen sehen. Oh, 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 oh. Werft eure Hände in die Luft, wir wollen euch tanzen. Versprecht mir, dass ihr euch nicht unterkriegen lasst. Man braucht den Sinn des Lebens nicht zu verstehen. Werft eure Hände in die Luft. Werft eure Hände in die Luft. Werft eure Hände in die Luft. Weil es ist geil. Wir wollen euch tanzen sehen.